Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Schön, mit euch gemeinsam Gottesdienst zu feiern und mitten in Gottes Gegenwart zu sein. Das war eben besonders, oder? Gott ist hier mitten unter uns und das ist so schön. Wir befinden uns mitten in der Predigtreihe zum Thema Gemeinde. In diesem großen Thema befinden wir uns. Und Kernvers für uns ist ja momentan Apostelgeschichte 2, Vers 42. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Diesem Vers gehen einige Dinge voraus. Vor zwei Wochen hat der Jakob dazu ein bisschen was erzählt zu dem Hintergrund, wie es überhaupt zu dieser allerersten Gemeinde in der Bibel kam. Und ich dachte mir, die Wiederholung heute ist ein Filmchen, damit alle up to date, wir alle auf dem gleichen Stand sind. Was ist eigentlich vor diesem Vers passiert? Das schauen wir uns gemeinsam an.
Geschichten aus der Bibel. Gott sendet den Heiligen Geist. Das sind die Apostel. Hello. Sie folgten Jesus während seiner Zeit auf der Erde. Bevor Jesus in den Himmel ging, sagte er ihnen, sie sollen in Jerusalem bleiben, bis Gott das Geschenk geschickt hat, das er versprochen hatte. See ya. Nachdem Jesus in den Himmel gegangen war, blieben die Apostel in Jerusalem gemeinsam mit den anderen Menschen, die an Jesus glaubten. Eines Tages trafen sie sich alle, als es ein Geräusch vom Himmel gab, wie ein mächtiger Sturm. Wow! Da erschien etwas, das aussah wie Flammen und setzte sich auf jeden von ihnen und jeder war mit dem Heiligen Geist erfüllt. Der Heilige Geist gab ihnen die Fähigkeit, in anderen Sprachen zu sprechen und so begannen sie zu reden. Zu dieser Zeit gab es in Jerusalem viele gläubige Juden aus allen Nationen. Sie hörten das laute Geräusch und kamen angerannt, um zu sehen, was los war. What's going on? Sie sahen, wie die Gläubigen in ihren eigenen Sprachen redeten und waren schockiert und erstaunt. Hey, sie fragten, wie kann das sein? Diese Menschen kommen aus Galiläa und trotzdem hören wir sie in unserer eigenen Muttersprache über die wunderbaren Dinge sprechen, die Gott getan hat. Was kann das sein? Aber andere in der Menge glaubten nicht, dass es ein Wunder war und dachten, die Gläubigen würden sich nur seltsam benehmen. Dann trat Petrus vor und rief der Menge zu. Hey, all you! Hört alle gut zu. Er sagte ihnen, dass sie sich nicht sonderbar benehmen, sondern dass das von Gott kam. Er erinnerte sie daran, dass Gott gesagt hatte, dass das passieren würde. Petrus erzählte ihnen, wie Jesus gekreuzigt wurde und wieder zum Leben auferweckt wurde, genau wie Gott es angekündigt hatte. Er sagte ihnen, dass Jesus jetzt im Himmel sei und dass Gott ihnen den Heiligen Geist gegeben hat, so wie er es versprochen hatte. Petrus' Worte veränderten das Denken und Fühlen der Menschen und sie fragten, Brüder, was sollen wir denn jetzt tun? Petrus sagte ihnen, jeder von euch muss seine Sünden bereuen und sich zu Gott wenden und sich im Namen Jesu taufen lassen, um von seinen Sünden befreit zu werden. Dann werdet ihr die Gaben des Heiligen Geistes empfangen. Wow! Petrus redete weiter zu der Menge und die Menschen, sie glaubten, was Petrus gesagt hatte und wurden getauft. 3000 Menschen wurden getauft und der Gemeinde hinzugefügt. Dann haben alle Gläubigen auf die Worte der Apostel gehört und das, was sie gelernt haben, umgesetzt. Hey! Sie trafen sich in Freundschaft, teilten das Essen und beteten gemeinsam. Sie waren sehr erstaunt, dass die Apostel viele Wunder und Zeichen tun konnten. Alle Gläubige trafen sich an einem Ort und teilten alles, was sie hatten. Here you go. Take this. Ah, thank you. Sie halfen den Bedürftigen. Thank you. Sie beteten jeden Tag gemeinsam im Tempel, trafen sich in den Häusern zum gemeinsamen Essen und teilten alles mit großer Freude, während sie gemeinsam Gott lobten. So kamen jeden Tag mehr Menschen zu ihrer Gemeinschaft hinzu.
Ich glaube, jetzt sind wir alle ungefähr auf einem Stand. Also, was war geschehen? Jesus war gestorben, er war auferstanden und in den Himmel gefahren. Und ungefähr 10 Tage später trafen sich seine Anhänger gemeinsam Und es war nämlich gerade ein Fest in Jerusalem, das Pfingstfest, eine Art Erntedankfest. Das heißt, es waren ganz viele Juden von drumherum auch da. Und dann erschien dieses mächtige Brausen vom Himmel. Es war so ein Lärm, es war wohl so aufsehenserregend, so laut, so deutlich, dass die Leute drumherum angerannt kamen, die gerade sowieso in Jerusalem waren und sehen wollten, was ist hier los. Und und sie sahen, dass die alle plötzlich in Sprachen sprachen, die sie eigentlich ja gar nicht konnten, aber sie hörten ihre Muttersprache dann bei den Jüngern. Und und diese Gelegenheit nutzte dann der Petrus, und zwar genau der Petrus, der ja Jesus in seiner schlimmsten Stunde im Stich gelassen hatte. Den gebrauchte Jesus jetzt. Und Petrus sprach zu diesen ganzen Zuschauern und stellte ihnen Jesus vor. Und die kannten sich ja super aus mit den Prophezeiungen. Und er hat sich darauf berufen und hat ihn Jesus vorgestellt. Und und sagte ihnen, das, was ihr jetzt hier vor Augen seht, ist das, was schon vorausgesagt wurde. Und er stellte ihnen den verheißenen Retter vor. Und dann lesen wir, und das kam auch eben im Filmchen bei Apostelgeschichte 2,37, heißt es dann, was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Und sie fragten ihn und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Ich finde das eine ganz schön mutige Frage. Eine sehr mutige Frage. Ich weiß nicht, wenn Jesus dir begegnet, als er dir das erste Mal begegnet ist, als du ihn ganz neu kennengelernt hast. Oder vielleicht bist du schon eine Weile jetzt mit Jesus unterwegs und du merkst, ja, in einem Gottesdienst oder in deiner persönlichen Andacht, wie dich was trifft. Etwas, was du liest, was du hörst und wie mutig dann zu fragen, was soll ich jetzt tun, Gott? Ihm eine konkrete Frage zu stellen, unserem Gott. Das tat der Petrus, das taten die Hörer und der Petrus antwortet dann in Vers 38, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr den Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Es ist eigentlich so einfach, oder? Es ist so einfach, wenn du das glaubst, wenn du glaubst, dass Jesus tatsächlich Gottes Sohn war und ist, wenn du glaubst, dass du schuldig bist und Vergebung brauchst, wenn du glaubst, dass Jesus der ist, der Schuld vergeben kann, und wenn du dann dieses Gebet betest und ihn um Vergebung bittest und dein Herz aufmachst und seinen Willen, ihn Chef deines Lebens werden lässt, dann ja, kannst du dich taufen lassen. Dann ist das der nächste Schritt. Und in Apostelgeschichte 2,41 heißt es dann auch, diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und zur Gemeinde hinzugefügt. An diesem einen Tag etwa 3000 Menschen, muss man sich mal vorstellen. Richtig, richtig viele. Das heißt also, wenn Jesus dir vergibt und in deinem Leben einzieht, das war ja auch Thema letzten Sonntag, dann entsteht neues Leben, oder? Also du wirst von Neuem geboren. Und ich glaube, uns allen ist sonnenklar, so im Natürlichen, wir wissen, wenn neues Leben entsteht, wenn ein Baby auf die Welt kommt, ist für uns klar, wo gehört ein Baby hin? In eine Familie, oder? Also ein Baby gehört in eine Familie. Und ich glaube, euch geht das ähnlich, wenn man irgendwie liest oder in den Nachrichten hört oder wie auch immer, dass ein Baby ausgesetzt wurde oder irgendwo gefunden wurde, weil es ausgesetzt wurde. Das erschüttert uns, oder? Weil uns klar ist, ein Baby gehört immer in eine Familie. Im Natürlichen ist uns das klar. Genauso, wenn ein Baby in eine Babyklappe hier in Deutschland, wenn eine verzweifelte Mutter ihr Baby in eine Babyklappe legt, dann wird dieses Baby augenblicklich, also so schnell es geht, in eine Pflegefamilie gebracht. Und dann hat die Mutter ja 8 Wochen Zeit hier in Deutschland, es sich nochmal anders zu überlegen und ihr Kind wieder zurückzunehmen. Aber nach 8 Wochen passiert was? Nach dieser Frist, die man der Mutter gibt, dann wird das Kind zur Adoption freigegeben. Warum? Weil klar ist, ein Baby gehört in eine Familie, oder? Und ja, wenn du von Neuem geboren bist und du neues Leben aus Gott hast, wirst du automatisch in die Gemeindefamilie hineingeboren. In die weltweite, globale erstmal. Du hast auf einmal Brüder und Schwestern, ziemlich viele. Ziemlich viele. Und ich komme auch gleich nochmal auf die Gemeinde vor Ort zu sprechen, aber vielleicht auch erstmal halten wir es da mal kurz gedanklich aus. Du wirst in eine weltweite Gemeindefamilie reingeboren. Das ist gigantisch. Ich weiß nicht, als ich noch jung war, zwischen meiner Schulzeit und meinem Studium und auch währenddessen, war ich öfter mal unterwegs in verschiedenen Gemeinden und, wie sagt man so, christlichen Gemeinschaften, hier in Deutschland, aber auch in Österreich, Schweiz, auch ganz weit bis nach Australien oder Uganda. Und was mich da aber fasziniert hat, und ich glaube, das können einige von euch bezeugen, ich frage gleich mal, ist, dass man sofort, wenn du ganz woanders, bei Menschen, die du überhaupt nicht kennst, dort aber in eine christliche Gemeinschaft kommst, in einen Gottesdienst gehst oder mit anderen Christen in Kontakt kommst, hast du sofort, augenblicklich, dieses Gefühl von Heimat, von Geborgenheit, von Zuhause. Darf ich mal fragen, wer das schon mal so erlebt hat? Ja, sehr gut. Also ich glaube, die das schon erlebt haben, die kennen dieses Gefühl. Und das habe ich nicht, wenn ich beruflich zum Beispiel unterwegs bin. Also wenn ich jetzt eine Fortbildung mache, irgendwie mit anderen Lehrern irgendwo. Da verbindet uns ja auch was. Wir sind alle Lehrer und wir arbeiten alle an einem Thema sozusagen. Aber ehrlich gesagt fühle ich mich da jetzt nicht zu Hause und habe nicht diese Heimatgefühle und Geborgenheitsgefühle. Das ist wirklich faszinierend. Also wer das noch nicht erlebt hat, im Urlaub geht sonntags mal dort, wo ihr seid, in Gottesdienst. Das ist wirklich ein besonderes Erlebnis. Aber jetzt zur Gemeinde vor Ort. Wir haben ja eben gelesen, dass diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, getauft und der Gemeinde hinzugefügt wurden. Richtig? Und dieses der Gemeinde hinzugefügt, damit ist jetzt in dem Moment ja nicht die globale Gemeinde gemeint, sondern die, die vor Ort war. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Lehre der Apostel war ja letzte Woche Thema von Alexander. Zum Abendmahl und Gebet kommen wir und heute ist der Schwerpunkt auf der Gemeinschaft. Sie nahmen stetig an der Gemeinschaft teil. Warum ist christliche Gemeinschaft so wichtig? Gott hat uns zur Gemeinschaft geschaffen. Schon in der Schöpfungsgeschichte heißt es, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Wusstet ihr, dass in Deutschland nur noch 49%, also weniger als die Hälfte der deutschen Bevölkerung, lebt noch in Familie? Weniger als 50%, 49%. 20,3% der Bevölkerung lebt alleine. Jeder Fünfte in Deutschland lebt alleine im Haushalt. Allein und einsam, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, das weiß ich, aber trotzdem ist es interessant, dass Einsamkeit ein weit verbreitetes Phänomen ist, das Menschen aller Altersgruppen betrifft. Und aktuelle Studien zeigen, dass insbesondere junge Menschen häufig unter Einsamkeit leiden. Denkt man vielleicht erstmal nicht so, dass das junge Menschen betrifft. Ich weiß nicht, ob ihr das hinten lesen könnt. Befragte, die sich häufig, manchmal oder selten einsam fühlen, das sind zwischen 18 und 39-Jährige, 68% kennen das Gefühl von Einsamkeit in Deutschland. Die Studie kam Ende letzten Jahres raus. Bei den 40- bis 59-Jährigen sind es 53%, 60 Jahre und älter sind es 52%. In der Bild stand dazu, die Auswirkungen von Einsamkeit auf die Gesundheit sind erheblich. Sie kann zu seelischem und körperlichem Stress führen, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen und die Schlafqualität beeinträchtigen. Um Einsamkeit zu bekämpfen, das sind jetzt die Tipps von der Bild. Achtung! Um Einsamkeit zu bekämpfen, empfiehlt es sich, aktiv soziale Kontakte zu pflegen. Beispielsweise durch Engagement in Vereinen oder Nachbarschaftsnetzwerken. Plattformen wie nebenan.de fördern lokale Vernetzung und können helfen, das Gefühl der Isolation zu reduzieren. Also die Bild rät uns, uns zu engagieren in Vereinen oder Nachbarschaftsnetzwerken. Jetzt ist es natürlich so, die Gemeinde Jesu ist definitiv kein Verein, sondern die Gemeinschaft der Gläubigen. Und es ist so viel mehr. Ein Gedanke, der mir noch kam, ich meine, wir werden ja alle hoffentlich die Ewigkeit miteinander verbringen. Amen. Ist vielleicht nicht so schlecht, sich hier schon mal ein bisschen kennenzulernen, bevor man sich dort oben total auf die Nerven geht oder überrascht ist, wer der so alles ist. Ja, man könnte sich hier schon mal kennenlernen. Wir erleben Gottes Gegenwart gemeinsam. Also was sind Vorteile der christlichen Gemeinschaft? Wir erleben Gottes Gegenwart gemeinsam. Also abgesehen davon, dass Gott uns so geschaffen hat als soziale Wesen, dürfen wir, wenn wir zusammenkommen, Gottes Gegenwart erleben. Den Vers kennen, glaube ich, ganz, ganz viele von euch. Matthäus 18, Vers 20. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Amen. Jesus sagt seinen Nachfolgern zu, dass er unter ihnen sein wird, wenn sie wegen ihm zusammenkommen, unter seinem Namen. Also wenn wir zusammenkommen, auch zu zweit reicht schon oder zu dritt, aber wenn wir kommen, weil wir sagen, ich bin hier, um Jesus zu ehren, oder wir sind hier, um Jesus zu ehren, um ihn groß zu machen, um gemeinsam zu beten, um gemeinsam über Bibel nachzudenken, über sein Wort, dann sagt der, der das Universum geschaffen hat, der schon immer da war, der für immer da sein wird, der dem alles möglich ist, der sagt, dann bin ich da. Dann bin ich da. Das ist unglaublich, ihr Lieben. Das ist unglaublich. Und wir können gemeinsam Gott begegnen. Wer von euch hat das denn schon mal erlebt? Wer von euch hat schon mal in Gemeinschaft mit anderen Christen die Gegenwart Gottes erlebt? So, und jetzt guckt euch doch gerne mal um. Jetzt haben die meisten die Hände schon wieder unten. Mensch, wer hat denn schon mal in der Gegenwart mit anderen Gott erlebt? Ich glaube, fast alle. Das ist so schön. Und ich glaube, jeder hätte eine Geschichte zu erzählen, wie ihm Gott begegnet ist mit anderen. Und deswegen lade ich dich auch so herzlich ein, wenn wir Gottesdienst feiern, Teil davon zu sein und dich auch wirklich innerlich einzuklinken, dein Handy auf den Flugmodus zu schalten, dich weit nach vorne zu setzen vielleicht, damit du nicht so abgelenkt bist durch andere. Das sind Vorschläge, ja? Vielleicht, wenn du Kinder hast, dich so zu organisieren, dass einer nach den Kindern guckt, sodass wenigstens der andere voll Teil des Gottesdienstes sein kann und nicht beide abgelenkt sind. Wenn man Mama ist, wenn man im Babyraum ist, das hatte ich auch so lange, da oben im Aquarium zu sein. Ja, das ist so schön, dass es diese Möglichkeit gibt und es macht natürlich auch riesig Spaß, sich da oben zu unterhalten. Als Mutter ist man froh, wenn man mal Gleichgesinnte hat, die das gleiche Leid oder die gleiche Freude natürlich, die gleiche Freude teilen, nicht wahr? Und das tut gut, aber vielleicht verlegt ihr das Quatschen auf die Zeit nach dem Gottesdienst, denn jetzt haben wir so eine Chance, Gott zu begegnen, ja, gemeinsam. Alles so ein paar Vorschläge. Auch die Kinder mit in die Anbetungszeit zu nehmen. Die Esa, die werdet ihr gleich hier auch nochmal sehen, aber die will ich jetzt schon mal erwähnen. Ich habe dich so vor Augen, die Esa kommt seit ungefähr 3 Jahren, du weißt es besser als ich, schon vier Jahre. Und als sie frisch kam, hatte sie noch ganz kleine Kinder. Und auch die Martha, die jetzt heute in der Kinderkirche ist, die ist jetzt 3 geworden. Aber ich sehe dich noch mit ihr auf dem Arm, immer mitten im Gottesdienst. Wenn Isa hier ist, war die mit der Kleinen mittendrin. Im Lobpreis, in der Predigt, so lang wie es ging. Und ich selber hatte ja das Privileg, in Gemeinde groß zu werden. Und ich kann euch sagen, ich kenne noch Lieder. Letztens hat der Michael hier in der Lobpreisprobe, als so Leerlauf war, hat er angefangen, ein ganz altes Lied zu spielen. Siehe, die Gegenwart des Herrn ist unter uns und ich spüre seine Nähe. Und jetzt werde ich, glaube ich, gleich ganz emotional. Aber ich habe mich sofort zurückversetzt als kleines Kind. Weil das ist ein Lied, das haben wir Jahre nicht mehr. Also da muss ich wirklich kleines Kind gewesen sein, als dieses Lied gesungen wurde. Und er hat es angespielt. Und sofort kommt mir dieses Lied und der Text. Ich sage euch, das, was wir in unsere Kinder pflanzen, und das, was unsere Kinder erleben und wo wir sie mit reinnehmen, das bleibt. Gott zieht ein in das Herz der Kinder und es ist ein Geschenk und ein Privileg, wenn Kinder im Haus Gottes groß werden dürfen. Und das bleibt. Also wenn wir zusammenkommen, ist er mitten unter uns. Christliche Gemeinschaft stärkt den Glauben. Galater 6, Vers 2. Helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen. So erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. In schwierigen Zeiten können andere uns ermutigen, uns trösten, uns helfen. Wir können voneinander lernen, wir dürfen gemeinsam wachsen. Und erlaubt mir auch, ich hoffe, ihr hört mich mit dem richtigen Ohr, aber erlaubt mir auch zu sagen, wie soll das denn online gehen? Wie soll das online gehen? Helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen. So erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Wir sind aufgerufen, als Geschwister, als Kinder Gottes, uns gegenseitig zu helfen und zu unterstützen. Wenn du dein Glaubensleben, ich meine, das trifft jetzt auf euch nicht zu. Ha, das ist ja das Gute, ihr seid ja hier. Also kann ich es ja sagen vielleicht. Wenn du ausschließlich dein Christsein online lebst, ja, und was ein Riesensegen ist, wir übertragen jetzt auch live. Und es ist schön, dass jeder, der online dabei ist, Podcast, ein Riesensegen, wenn man Urlaub ist, wenn man krank ist. Und das ist ganz toll, dass es das gibt. Aber wenn du ausschließlich deinen Glauben online zu Hause bei dir lebst, kannst du zum Beispiel so einen Vers, helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen, ein bisschen schwer leben, oder? Hier in der Gemeinde, schon seit Jahrzehnten muss man sagen, leben das ganz viele ganz praktisch. Auch aktuell weiß ich, dass viele von euch füreinander da sind. Ganz, ganz, ich sage wieder das Wort praktisch, aber Fahrten übernehmen für andere, einkaufen fahren für andere, im Haushalt mithelfen, Leuten, die das nicht mehr können. Und Kinder nehmen von anderen und aufpassen und unterstützen. Oder wenn hier Lobpreisprobe ist, sagen, ich komme extra und passe auf dein Kind auf, damit du bei der Probe dabei sein kannst. Das ist doch so schön, diese gegenseitige Hilfe, die man in Gemeinde erfahren kann. Und natürlich ist auch einfach die Frage an dich, was gibst du? Wo schenkst du einer Schwester, einem Bruder etwas? Beispielsweise deine Zeit. Oder dein Anpacken oder dein offenes Ohr, vielleicht auch einfach nur dein offenes Ohr. Jetzt lade ich die Isa ein. Ich hatte sie gestern gefragt, ob sie sich vorstellen können, weil ich habe bei der Vorbereitung hier an die Isa gedacht, weil ich sie ein kleines bisschen kenne und ihre Geschichte, viele von euch vielleicht auch, manche aber vielleicht noch gar nicht, und ich möchte dich einladen, vielleicht zu erzählen, nicht vielleicht, bitte zu erzählen, wie du das erlebt hast.
Vielen lieben Dank. Ja, wo wir gerade bei Kindern sind, ich habe gerade von der Leonie eine WhatsApp bekommen, aber schauen mal. Guten Morgen, schön, dass ich da sein darf. Ist tatsächlich schon wieder ein paar Monate her, dass ich letztes Mal hier oben stand. Das war bei der Taufe, tatsächlich. So, die Eva hat mich kurz ein bisschen angekündigt, ich bin Isa. Ich habe drei wunderbare Töchter, die wahrscheinlich die meisten von euch kennen, weil die immer hier mit rumhopsen mit mir. Und ich kann das mit dem Online verstehen, aber tatsächlich würde ich hier heute nicht stehen, wenn ich nicht vor 4 Jahren online einen Alpha-Kurs gemacht habe mit der Brücke. Das muss man auch so sagen. Genau, also ohne jemals Kontakt zu irgendjemandem aus der Brücke gehabt zu haben, ohne irgendjemanden zu kennen, habe ich online den Alpha-Kurs gemacht. Habe ich online den Alpha-Kurs gemacht und genau, und war das erste Mal tatsächlich physisch hier, als das Abschlussessen vom Alpha-Kurs stattgefunden hat. Genau, das war im Sommer 21. Ich war zu dem Zeitpunkt relativ frisch schwanger mit meiner Jüngsten, und im Herbst 21 habe ich dann sehr tragisch meinen ersten Mann bei einem Arbeitsunfall verloren, während ich in der 18. Woche schwanger war. Und das hat für mich ganz viel ausgemacht, danach auch regelmäßig in den Gottesdienst gehen zu können. Es war so, dass ich an einem Freitag, und es war der Geburtstag meiner Ältesten. Und an dem Abend hatte ich Susanne damals noch angeschrieben, hatte sie um Seelsorge gebeten. Sie wusste natürlich, hatte das überhaupt selbstverständlich überhaupt nicht mitbekommen. Und ich hatte sie angeschrieben und wir hatten uns dann unterhalten, und in den folgenden Wochen und Monaten war sie tatsächlich unglaublich regelmäßig bei mir. Ich kann mich an wahnsinnig lange Spaziergänge erinnern. In der Kälte sind wir spazieren gelaufen. Das ist meine Jüngste. sind wir spazieren gelaufen und das war schön, weil ich da ganz viel Kraft und Trost empfangen habe, ohne Susanne tatsächlich näher zu kennen bis zu dem Zeitpunkt. Klar, sie hat den Alpha-Kurs geleitet und wir hatten uns natürlich da unterhalten, aber ich meine, den Alpha-Kurs schon mal gemacht hat, da unterhält man sich ja wenig über Persönliches. Und genau, wir haben uns danach, magst du zu mir kommen, Maus? Wir haben uns da ganz viel miteinander unterhalten und das war ein unglaublicher Trost. Und ich kann mich auch an so schöne Sachen wie erinnern. Ich weiß, dass wir mit der Esther danach eine Kleingruppe noch gemacht haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß tatsächlich, aber wir hatten eine Kleingruppe gemacht und ich kann mich auch an ein ganz tolles Weihnachtsessen erinnern, was wir mit der Kleingruppe zusammen gemacht haben. Also es war dieses Gefühl von Gemeinschaft und aufgenommen zu werden. Das war unglaublich toll, ohne die Leute jemals vorher groß gekannt zu haben. Aber wir sind aufgenommen worden, auch die Kinder sind aufgenommen worden. Und was mich besonders beschäftigt hat, auch als wir dann regelmäßig in den Gottesdienst gegangen sind, dass ich das Gefühl hatte, dass ich nicht auf diesen Status als, ganz salopp gesagt, junge, schwangere Witwe reduziert wurde. Das war für mich ganz wichtig, weil wir so wohnen sehr ländlich, sehr dörflich. Jeder kennt jeden, jeder kennt die Familie von meinem ersten Mann. Und das war natürlich so das Erste, also dass meine Geschichte schockiert, das ist überhaupt keine Frage, aber es war so das Erste, was ich gesehen habe, wenn ich Leute gesehen habe, die mich begrüßt haben. So. Und es war für mich schwer, weil ich das Gefühl hatte, es gibt auch noch andere Dinge in meinem Leben und es ist auch schön, dass ich auch, und ich darf auch Freude haben und ich darf mich auch freuen mit anderen und ich darf mich auch über andere Sachen unterhalten. Und das war besonders, dass das in der Gemeinde der Fall war, dass ich das Gefühl hatte, ich werde nicht darauf reduziert. Das war, hat mir unglaublich geholfen, dass wir angenommen wurden, dass die Kinder spielen durften, dass es einfach ein wunderbares Gefühl von Gemeinschaft gab hier. Und auch nachdem meine Jüngste dann geboren war, ich hatte kurz davor noch Geburtstag, ich habe Geschenke zu meinem Geburtstag bekommen, es wurde angerufen, es wurde nachgefragt, wie geht's dir? Und es war unglaublich schön, weil man sich so willkommen gefühlt hat hier. Und das hat für mich was Wahnsinniges ausgelöst. Es hat dazu geführt, dass wir auch wirklich enge Freundschaften hier geknüpft haben, auch mit Eva, die ja drei Jungs in einem ähnlichen Alter hat wie meine Mädels, dass wir uns oft nach dem Gottesdienst noch getroffen haben mit den Kindern, dass wir viel Freude erleben durften, viele tolle Momente auch miteinander geweint haben, aber viele schöne Momente erlebt haben und auch mit der Kleingruppe, mit den Mamas, die wir dann immer donnerstags, in die ich jahrelang gegangen bin mit der, oder monatelang gegangen bin mit der Martha, dass man sich mit anderen Mamas austauschen konnte. Das war so, so wertvoll und so wichtig und sogar, also wir wohnen 40 Kilometer von hier und trotzdem war mir das wichtig, jeden Donnerstag auch in diese Kleingruppe zu gehen, mit den anderen Mamas zusammen, auch für den Austausch zu haben. Und ich habe tatsächlich ein bisschen länger gebraucht, um mich für die Taufe zu entscheiden. Ich habe noch einen zweiten Alpha-Kurs gemacht und das war sehr, sehr hilfreich und habe mich dann für die Taufe entschieden, letztes Jahr im Sommer. Und für mich gab es auch immer noch große Differenzen zwischen dem, was meinen, sag ich mal, weltlichen Ansichten oder denen, mit denen ich groß geworden bin, die so ein bisschen in Einklang zu bringen mit den Ansichten, die in der Bibel stehen. Und auch die Eva oder auch mit Susanne und auch mit Mira habe ich mich da ganz viel unterhalten, ganz viele Sachen, weil das für mich schwierig war oder bei manchen Themen schwierig war, das in Einklang miteinander zu bringen. Und da hat die Eva den Satz für mich geprägt: Man macht sich auf den Weg und man muss noch nicht alles wissen. Das habe ich für mich so immer im Hinterkopf, wenn ich wieder vor irgendeinem Thema stehe und denke, oh, wie passt das für mich zusammen? Da muss ich ganz oft an diesen Satz zurückdenken. Und Eva ist tatsächlich auch dafür verantwortlich, dass ich in 7 Wochen hier vorne stehen werde und heiraten werde. Sie hat mich nämlich liebevoll dazu gedrängt, mich bei einer Partnerbörse anzumelden. Also jetzt ermutigt. Wir nennen es ermutigt. Nein, aber es ist wunderbar, dass ich in 7 Wochen hier stehen werde, dass ich einen Mann heiraten werde, der beschlossen hat, dass es alleine sehr, sehr langweilig ist und er gerne 4 weitere Mädels in seinem Leben hätte. Und auch er hat hier so viel Gemeinschaft erfahren, dass er, als es mit uns noch nicht so richtig offiziell war, er trotzdem mit uns sonntags in den Gottesdienst gegangen ist, dass zum Beispiel auch Sascha, der ihn beim zweiten Treffen schon freudestrahlend mit Namen begrüßt hat, ohne irgendwas von irgendwas eine Ahnung zu haben. Aber dieses Gefühl von Gemeinschaft aufgenommen zu werden, das hat, glaube ich, einfach vor allem mir, aber auch, glaube ich, uns beiden einfach sehr, sehr viel gebracht. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, wenn jemand neu hier reinkommt, der vielleicht nicht im Glauben oder mit dem Glauben groß geworden ist, dass das ist, was zählt, aufgenommen zu werden und wie in der Familie aufgenommen zu werden. Das fand ich eine sehr, sehr schöne Überleitung. Vielen Dank.
Danke, liebe Isa. Christliche Gemeinschaft hilft auch durch Durststrecken hindurch und hilft und unterstützt dabei, am Glauben dran zu bleiben. Christliche Gemeinschaft hilft, den Glauben zu bewahren. 1. Petrus 5, Vers 8. Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel, euren Feind, gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Der Feind möchte uns den Glauben und die Beziehung zu Gott rauben. Dafür arbeitet Satan. In der Bibel wird uns Jesus immer wieder als der gute Hirte vorgestellt, der sich liebevoll um seine Schafe kümmert. Und jedes einzelne Schaf ist dem Hirten wichtig. So wichtig, dass er bereit ist, ganz, ganz viele zurückzulassen, um dieses eine Schaf zu suchen. Jedes einzelne Schaf ist ihm wichtig. Und gleichzeitig heißt das aber doch auch, wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass Jesus bereit ist, dem einem Schaf hinterherzugehen, das verloren gegangen ist, heißt das also, du kannst verloren gehen. Schließe ich jetzt mal daraus, oder? Das ist natürlich eine große theologische Frage. Aber Jesus sucht das Schaf, das verloren gegangen ist. Und wenn der Feind wie ein brüllender Löwe umherzieht, um ein Opfer zu finden, frage ich dich und mich, welche Tiere der Herde sind denn eigentlich in der größten Gefahr? Stell dir jetzt mal eine Herde von Schafen vor. Welche Tiere sind besonders in Gefahr? Sind es die, die ganz dicht beim Hirten sind? Nein. Sind es die, die sich mittendrin aufhalten, so richtig in der Mitte? Es sind doch die, die am Rand sind, oder? Beziehungsweise vor allen Dingen die Schafe, die so mit sich beschäftigt sind, fressend, dass sie nicht mitkriegen, wo der Hirte ist und wo der Rest ist, oder? Und ich persönlich glaube, dass, und da nehme ich mich ganz mit rein, ich nehme mich da mit rein, dass das Problem ist, auch nach Corona, dass wir uns daran gewöhnt haben, unser Ding alleine zu machen. Wir sind alle sehr stark mit uns selbst beschäftigt und auf uns bezogen und auf unser Wohlergehen. Aber ich sage es mal ganz deutlich, Jesus hat nicht alleine sein Ding gemacht und er war nicht auf sein Wohlergehen bedacht. Jesus hat in enger Gemeinschaft gelebt. Er hatte jeden Tag mindestens 12 Freunde um sich, seine Jünger. Und er hat jeden Tag oder fast täglich zu Menschenmassen gesprochen, hat sich dem ausgesetzt. Die Menschen, die an Pfingsten der Lehre des Apostel Petrus glaubten, ließen sich taufen, wurden Teil der Gemeinschaft und kamen stetig zusammen, um gelehrt zu werden und das Abendmahl zu feiern und gemeinsam zu beten. Das war selbstverständlich. Was passiert denn, wenn du einen brennenden Ast aus einem Lagerfeuer nimmst? Der Ast brennt noch, erstmal. Aber irgendwann erlischt er, oder? Wir brauchen einander. Und es stand dort, nee, das habe ich übersprungen, merke ich, aber das möchte ich unbedingt noch bringen. Sie nahmen stetig an der Gemeinschaft teil. Hebräer 10, Vers 25. Und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Die Wiederkunft von Jesus ist so dicht wie noch nie. Wie noch nie. Es kann wirklich sein, dass Jesus heute wiederkommt, heute Abend, heute Nacht, morgen. Er wird genauso wiederkommen, auf einer Wolke, wie er gegangen ist. Und letzten Endes, wenn wir unsere Zusammenkünfte verpassen und die keine Prio für uns haben, dann verpassen wir Ermutigung. Wir vernachlässigen letzten Endes, wir schlagen Ermutigung und Hilfe durch andere Christen aus. Wir versammeln uns, um unseren Glauben miteinander zu teilen, uns gegenseitig zu ermutigen, ja, und auch um uns zu ermahnen. Jetzt gerade sage ich ja ein paar unangenehme Sachen vielleicht, ermahnende Sachen, ja. Die hört man nicht so gern, aber ich weiß nicht, wer, also diejenigen von euch, die in Familie leben, da ist ganz viel Liebe, ganz viel Geborgenheit, ganz viel Annahme und aber auch, hallo, Ermahnung, oder? In der Familie findet auch Ermahnung statt, und zwar auch gegenseitig, ne? Jakob und ich, wir uns auch. Nicht nur irgendwie, dann denkt man gleich, ja, die Kinder oder so. Nee, also, und auch die Kinder ermahnen auch uns, ne? Also, die machen einen auch, die legen auch den Finger in die Wunde. Ja, so möchte ich das nochmal sagen hier. Lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einiges tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Also, wir brauchen uns. Sei mittendrin statt nur dabei, das ist mein Thema heute. Es soll eigentlich eine Ermutigung sein. Ich möchte euch wirklich einladen, yay! Yeah. Ich will euch einladen, Teil der Gemeinschaft zu sein. Im Psalm 92, Vers 13 bis 16 heißt es: Die Gottesfürchtigen werden gedeihen wie Palmen und wachsen und stark werden wie Zedern auf dem Libanon. Denn sie, die Gottesfürchtigen, sind im Haus des Herrn gepflanzt und blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im hohen Alter werden sie Frucht bringen und werden grün und lebendig bleiben, um zu bezeugen, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels. Kein Unrecht findet sich bei ihm. Und davon haben wir so viele hier unter uns. Ich denke da zum Beispiel an die liebe Karen, die ich dahin sehe. Und nur mal eine, um eine herauszunehmen. Karen ist für mich im wahrsten Sinne das blühende Leben. Und ich glaube, das geht so vielen von euch. Ich kann noch mehr aufzählen unter uns. Ja, ich pick jetzt nur mal dich heraus. Ich glaube, viele von euch können genau das bezeugen. Wenn wir gepflanzt sind im Haus Gottes, dann blüht unser Leben auf. Für mich persönlich ist die Brücke mein zweites Zuhause. Ich bin hier groß geworden, für ich unendlich dankbar bin. Aber würden wir jemals umziehen, Jakob und ich, wäre die erste Prio, wenn wir umziehen würden, geistliches Zuhause zu finden und uns wieder zu pflanzen. Das wäre wirklich unsere oberste Prio. Und ich lade dich ein, dich in einer christlichen Gemeinschaft zu pflanzen. Natürlich gerne in der Brücke, keine Frage. Aber ich will auch deutlich sagen, es gibt auch viele andere Gemeinden. Und es muss nicht die Brücke sein. Überhaupt nicht. Es muss nicht die Brücke sein. Ihr wisst, ich habe 4 Geschwister, wir waren zu 5. Und wir haben alle die gleiche Mama und den gleichen Papa. 5 von einer Mama und einem Papa. Und wir haben alle mittlerweile selber Familien. Und obwohl wir alle gleiche Mama und gleiche Papa haben, leben wir, glaube ich, unser Familienleben unterschiedlich. Wir sind zwar alle Nachfolger von Jesus, Gott sei Dank, und haben, glaube ich, dadurch die gleichen Grundwerte, die wir vermitteln und den Glauben, den wir an unsere Kinder wiedergeben. Aber mein Bruder Michael, sein Familienleben sieht anders aus als mein Familienleben und das Familienleben von Susanne und Alexander und so weiter. Ne? Versteht ihr, was ich sagen will? Ich will sagen, die Gemeinden sind unterschiedlich. Es gibt total unterschiedliche Gemeinden mit unterschiedlichen Kulturen. Hoffentlich ist der Kern in allen Gemeinden gleich, aber man hat unterschiedliche Arten, Gottesdienst zu feiern, unterschiedliche Arten, Veranstaltungen anzugehen. Und such gerne was, was dir zu dir passt. Aber sei mittendrin, statt nur dabei. Sei nicht am Rande oder Zuschauer oder nur mit deinem Leben und deinem Wohlergehen beschäftigt, sondern sei mittendrin. Das ist einfach meine Empfehlung, sag ich mal. Und das ist nicht meine Empfehlung übrigens. Das ist Gottes Empfehlung. Das ist nicht meine Empfehlung eigentlich. Ne? Pflanze dich, es gibt übrigens keine perfekte Gemeinde. Den Spruch kennt ihr bestimmt alle. Spätestens, wenn du Teil der perfekten Gemeinde wirst, ist sie es nicht mehr. oder ich, wenn ich Teil dieser Gemeinde wäre, ist sie es nicht mehr. Ich habe ein Geschenk für dich, ich komme zum Ende. Und zwar, die liebe Victoria hat mir geholfen, zusammen mit den Jungs haben wir Narzissen gepflanzt. Für jeden von euch eine. Wenn ihr nachher rausgeht, bekommt ihr eine Narzisse. Und die ist jetzt noch ein bisschen kümmerlich und trocken. Wenn du sie gießt und dich kümmerst, dann wird sie aufblühen, weil sie in Erde gepflanzt ist und eine starke Zwiebel hat. Und ich wünsche mir, dass diese Narzisse, oder diese gelbe ist die Narzisse, ja? Ja? Nicht, dass ich jetzt biologisch hier völlig... Also, die Narzisse wird aufgehen und blühen. Und ich wünsche mir, dass wenn sie aufgeht und blüht, du daran erinnert wirst, dich in Gemeinschaft, in christliche Gemeinschaft zu pflanzen. Und du Freude daran hast, so wie du Freude an dieser Pflanze hoffentlich hast, kannst du entweder in deinen Garten oder Balkon oder weiß ich nicht, heutzutage ist ja auch in die einfach so in ein Glas zu stellen mit der Wurzel, kannst du sie auch rausholen, wie auch immer. Wichtig ist mir, dass du sie bitte mitnimmst und sie dich erinnert und dich einlädt, dich zu pflanzen und Teil der Gemeinschaft zu werden und mittendrin, statt nur dabei zu sein, okay? Dazu lade ich dich ein und ich lade dich jetzt ein, mit aufzustehen und für dich alleine im Stillen ein Gebet zu beten. Du kannst Gott jetzt einfach gerne danken und Danke sagen für christliche Gemeinschaft, für Schwestern und Brüder weltweit, hier vor Ort, für die Gemeinde, zu der du gehörst. Danke Gott dafür, für christliche Gemeinschaft, auch wenn sie nicht immer nur alles easy peasy ist. Das hat Jesus aber auch nicht behauptet. Danke Gott für Schwestern und Brüder an deiner Seite. Und wenn du dich traust, dann bete doch jetzt für dich allein. Gott, was soll ich tun? Wo siehst du mich? Wo ist mein Platz? Was soll ich tun mit dem, was ich heute Morgen gehört habe, was mich geärgert hat vielleicht? Ich weiß es nicht. Dazu lade ich dich ein. Wir nehmen uns einen Moment der Stille. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du das Zentrum bist jeder christlichen Gemeinschaft. Ich danke dir dafür, für unsere Gemeinde hier vor Ort, für die Brücke. Und Herr Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns Mut gibst, uns einzuklinken, innerlich. Auch gerade, ich bete für die, die verletzt worden sind in Gemeinde, die Dinge gehört haben, selber erlebt haben, die wehgetan haben, die Familie, christliche Familie, an manchen Stellen als schmerzhaft erlebt haben, bitte ich dich, Herr Jesus, um Heilung. Heile die, die zerbrochenen Herzen sind, durch Kinder von dir verletzt wurden. Heile diese Herzen, Herr Jesus. Und gib Mut, wieder neu zu vertrauen. Herr Jesus, gib Mut, wieder neu zu vertrauen und sich auf die Liebe der Familie Gottes einzulassen. Gib Mut, sich auf die Liebe der Familie Gottes einzulassen. Herr Jesus, ich bitte dich herzlich darum, dass du das schenkst. Und lass uns Hand und Fuß von dir sein in der Gemeinde, die du uns gestellt hast, Herr Jesus. Lass uns Hand und Fuß von dir sein, Herr Jesus, dass nicht mein Wohlergehen und meine Freizeit und meine Familie im Mittelpunkt steht, sondern dass du im Mittelpunkt stehst und auch deine Familie, Herr Jesus, dass sie mir wichtig ist. Schaff du das in uns, dass wir einander lieben, einander dienen, Herr Jesus. Gib Mut dazu. Ich bitte dich herzlich und heile die zerbrochenen Herzen sind durch Gemeindefamilie und schenk neuen Mut, doch wieder Teil zu werden, Herr Jesus, wo auch immer das ist, aber sich zu pflanzen im Hause Gottes. Und ich bete um Segen, wirklich für jeden, der sich pflanzt, dass du dein Wort wahr machst, dass das Leben aufblüht, Herr Jesus, dass das Innere aufblüht in der Gemeinschaft mit dir und der Gemeinschaft mit den Gläubigen. Amen. Amen.